Das war heute mal ein schneller Ritt, Markus. Wir sind relativ schnell durch die News durch, aber wir haben relativ viele Themen abgefrühstückt. Oder deine Hobbys?
Snowflake? Genau. Wir haben über meine Hobbys geredet und darüber, dass ich zu viel Zeit habe.
Snowflake, Elbwalker.
Genau. Aber wir hatten auch noch andere Sachen. Zum Beispiel das, wo alle drüber reden, nämlich ChatGPT. Die haben wir genutzt, also eigentlich war es gar nicht ChatGPT, sondern OpenAI, um ehrlich zu sein. Aber wir haben OpenAI dabei benutzt, die Gewinner für unser Gewinnspiel rauszufinden. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt oder nicht, bleibt einfach dran.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur vorletzten Beyond Pages Folge im Jahr 2022. Hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt mein kongenialer Podcast-Partner, der
Markus Bersch. Hallo, liebe Leute.
Markus, du warst unterwegs, ne? Bevor wir dann mal zu kommen, auf dem Measure Camp.
Ach so, genau. Ich war in Brüssel, auf dem Measure Camp Brüssel. Das war sehr schön. Und es gab Schokolade. Und wie immer gab es viele Gespräche und
über dich,
Leute, die man
Gespräche
kannte,
anschließend, neue Leute. Viele Gespräche anschließend über dich.
Über mich?
Also online, über deine Session.
Ach so, ja gut, weiß ich
da
nicht.
Da habe ich ein bisschen was wahrgenommen.
Ob da jetzt viele Gespräche waren oder nicht, aber ich habe eine Session halt gemacht zu dem Thema, zu dem wir ja
das
gleich auch
nochmal
in den News kommen. Insofern können wir das einfach hier erstmal überspringen, glaube ich.
Ist noch geheim, machen wir später.
Ja.
Ansonsten haben wir viele Fragen bekommen für unsere große Jahresfolge, unsere Nicht-Jahresrückblick-Folge, wo wir eure Fragen haben wollten. Es haben sich viele gemeldet.
Ja, fand ich großartig. Also ich habe dann ja auch noch mal bei LinkedIn auch noch mal gefragt. Da kamen dann auch noch mal so ein paar hinterher. Aber es hat sich tatsächlich gelohnt, eine Verlosung zu machen und nicht zu sagen, komm, die drei Leute, die sich jetzt gemeldet haben, die kriegen jetzt die vier Pakete. Sondern wir mussten wirklich verlosen.
Genau, die wollen wir heute schon bekannt geben.
Die wollen wir heute schon bekannt geben, denke ich, weil da muss man
ja bald Weihnachten.
Man muss eh bis nach Weihnachten warten, bis die Pakete ankommen, nämlich an, weil ich werde sie dann jetzt erst Ende dieser Woche in die Post geben. Aber vielleicht kommt dann ja zwischen den Jahren was. Es wird ja nochmal kalt im Januar und dann hat man noch einen Pulli. Und einige andere Sachen, ist ja schon erklärt. Wenn ihr es dann habt, dann macht einfach lustig Social Media Posts, verlinkt uns, verlinkt PV Pro, die freuen die sich, freuen wir uns. Und ihr euch hoffentlich auch.
Okay,
Wir haben verlost, vielleicht noch ganz kurz zur Genese der ganzen Geschichte. Im Moment ist ja alles, egal wo man hinguckt, alles ist ja voll von ChatGPT. Da werden Prüfungen gemacht, da werden Texte geschrieben, da werden Websites gelauncht, komplett einfach nur von der KI. Wahnsinn. Und vor allen Dingen kann das Ding natürlich besonders gut Code schreiben. Also habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe hier eine komma-separierte Liste von Namen. Habe dann auch alle Leute, die uns einen Audiokommentar geschickt haben, wie versprochen, zweimal da reingenommen in die Liste und habe gesagt, hier, zieh mir daraus mal bitte vier Zufällige raus und keiner darf doppelt vorkommen. Und mach das in JavaScript und log mir das in die Konsole. Und das hat wunderbar geklappt, gleich im ersten Anlauf. Und war jetzt auch keine riesen besondere Aufgabe, aber ich fand es halt schon so ein bisschen beeindruckend. Das hat, glaube ich, jeder, wenn er das zum ersten Mal ausprobiert.
Mhm. Ich wäre eher auf random.org gegangen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ne, klar, man hätte es auch auf tausend andere Weise machen können, aber ich dachte, dass das gerade so hip ist und ich es wirklich noch nie ausprobiert habe. Ja, probiere ich das mal aus. Lief gut. Also, und rausgekommen sind vier Sieger, virtueller oder gedachter Trommelwirbel. Rausgekommen sind folgende vier Gewinner. Der erste ist Arne, das ist ja Arne Kriedem. Ich habe einfach nur Arne reingeschrieben, also Glückwunsch Arne. Der zweite ist Lukas Oldenburg. Der dritte ist keine Doublette, sondern Bernhard Lukas, also nicht Lukas hinten, nicht Lukas vorne. Und der vierte Gewinner sind eigentlich zwei Gewinner, nämlich Steffi und Marcel. Wir haben uns gemeinsam Fragen geschickt, die müssen sich das Zeug dann einfach teilen.
Genau, du schickst es raus nach Weihnachten dann wahrscheinlich.
Genau, ich schick's raus nach Weihnachten und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Danke an alle, die uns Fragen eingereicht haben. Wir werden versuchen, die alle irgendwie in wahrscheinlich mehr als einer FAQ-Sendung zu beantworten und fangen damit dann eben dieses Jahr in unserer letzten Sendung dieses Jahr damit an, machen wir also erstmal eine FAQ-Folge.
Glaubst du, wir schaffen alle?
Ich glaube nicht, wir schaffen alle. Es sind doch schon ziemlich viele. Einige waren sehr fleißig, haben uns auch einen ganzen Haufen an Fragen geschickt. Mal gucken. Ich habe auch noch nicht dedupliziert, insofern weiß ich gar nicht, wie viele Fragen wir netto haben, aber wahrscheinlich überschneiden sich die Dinge thematisch, keine Ahnung, gucken wir uns alles noch an.
Fragen wir hier ChatGPT, welche Fragen wir nehmen sollen.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja. Oder, wir
oder Random Org.
So.
Wir lassen den Ball wieder zurückzuwerfen. So.
Wir machen mit Descript, transkribieren wir das und schieben das dann in ChatGPT und lassen beantworten und lesen dann vor. Ach nee, Synthesia wird dann für uns vorlesen.
Wie du meinst.
Ja, na, schauen wir mal. Nein, wir sind noch echt, wir sind auch tatsächlich ja. echt.
Aber das hier. War unser erstes Gewinnspiel und ich bin super zufrieden mit der Teilnahmequote. Dafür, dass wir sonst immer um Kommentare betteln, das ist wirklich gut geklappt.
Ja, wir sind sehr, sehr, sehr froh.
Und dankbar natürlich. Ja. So, letztes Ding im Housekeeping ist noch, ich habe es einfach mal so reingeschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr auch eher Probleme als Lösungen darin seht. Vielleicht seid ihr selber darauf auch gestoßen. Ich habe, glaube ich, auch so das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht, ob ich in Universal reinschaue oder in GA4. Da kommen irgendwelche Migrationshinweis-Pop-ups, die da irgendwie aufgehen.
Ich habe die noch nicht gesehen, Markus.
Nee, also in meiner Situation, ich weiß nicht genau, was da drin steht, aber im Prinzip ist es, jetzt fang doch mal an mit GA4 Daten zu sammeln und so weiter. Hier, verknüpft doch mal Property, tritratrulala.
Klick einfach und mal los.
Mach doch einfach mal, sende doch mal die UA-Daten hier hin. Und das war in einer GA4-Property, in der ich ja schon Daten sammle. Warum sollte ich jetzt auch noch den ganzen Kram doppelt aus einer Universal-Property? Und ich frage mich, was passiert, wenn da jemand überhaupt nicht richtig hinguckt, auf den falschen Knopf klickt? Wahrscheinlich kommt da noch ein kleiner Prozess, den durchläuft man dann vielleicht auch irgendwie. Noch schlaftrunken oder so. Und dann hat man seine Property kaputt gespielt, bloß weil da so ein dämlicher Hinweis war. Das habe ich nicht verstanden. Also wenn ihr da irgendwie kapiert, was dahinter steckt, außer dass Google sauer ist, dass so wenig Leute auf GA4 inzwischen umgestiegen sind, dann lasst es uns bitte wissen.
Ja, das ich habe es leider noch nie irgendwo gesehen. Dann würde ich sagen, dann springen wir auch schon direkt in unsere Fundstücke rein.
Genau. Das erste Fundstück ist eins von Piwik Pro. Ich weiß, dass man bei Piwik Pro mehr machen kann als nur Analytics und einen Tech Manager, auch wenn das ist, was ich meistens nutze. Aber ich habe es eigentlich vorher nie als CDP wahrgenommen, obwohl es wohl schon CDP-mäßige Funktionen darin gibt. So tief bin ich da noch nie eingestiegen.
Schon länger, ja.
Aber das Ganze wird jetzt wohl ausgebaut und ich fand es interessant und deswegen einen Link wert. Also das wird jetzt mehr und mehr offensichtlich zu einer vollwertigen CDP.
Finde ich cool. Finde ich super. Ist auch sozusagen als Gegenpunkt zu Google Analytics, wenn nämlich irgendwann dieses Abkommen kommt, dieses EU-Abkommen, dann ist halt dieser Vorteil mehr, wir sind hier Privacy okay, nicht mehr fun und da brauchen wir wahrscheinlich schon neues Futter für.
Du wirst schon irgendwas brauchen, genau. Und warum denn nicht da?
Also ja, und eine gute CDP kann immer gebraucht werden, kann immer genutzt werden und wir kommen immer mehr dahin, dass wir die Daten bei uns brauchen, First-Party-Data, Daten sammeln etc. Von daher, cooler Move von Piwik Pro.
Genau.
Dann hast du eigentlich gesagt, was es zu gewinnen gab? Hattest du eigentlich gesagt, dass wir von Piwik Pro ist?
Ja, klar hatte ich das gesagt.
Also jetzt gerade vorhin?
Nee, jetzt gerade nicht. Also wir haben Piwik Pro Gewinnspiel gesagt. Aber es für die Leute, die nicht jede Sendung verfolgen, es gab zu gewinnen, beziehungsweise für die Gewinner gibt es jetzt ein Paket, da ist ein Piwik Pro Hoodie drin, da ist ein Piwik Pro T-Shirt drin und ein Piwik Pro, ich glaube es hieß Privacy Kit oder so ähnlich, ein kleiner Karton mit rätselhaften Gegenständen, dessen Inhalt nicht verraten wird. Man darf aber darüber reden, sobald man es empfangen hat.
Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Fundstück. Wir hatten ja, glaube ich, in der vorletzten Folge kurz CloudOne und App Engine angesprochen, von wegen Server-Side Google Tech Manager. Und da gibt es einen Beitrag dazu von MeasureLab Co. UK. Was kostet nun was und was lohnt sich mehr und so. Und da kommt raus, dass CloudOne gegebenenfalls teurer ist als App Engine.
Gegebenenfalls. Es ist ja so, dass bei App Engine die Instanzen halt rauf und runter gefahren werden und tralala, bei CloudOne läuft der Mist halt, du musst halt sagen, wie viel. Das lohnt sich nicht für jeden. Das ist eigentlich hier ein schönes Beispiel dafür, dass eigentlich alle Fragen immer mit It Depends zu beantworten sind. Aber hier ist es ein sehr schönes It Depends, weil eigentlich die ganzen Faktoren von dem es nachher abhängt. Was ist für dich wichtig? Was sind deine Rahmenbedingungen und so weiter? Und was kommt am Ende unterm Strich auch exemplarisch mal raus, tatsächlich mal in Dollar ausgedrückt, finde ich ganz hilfreich. Also bloß jetzt zu sagen, es gibt CloudOne, deswegen sind alle App Engine Installationen vom Server-Side Google Tech Manager obsolet und jeder sollte auf CloudOne umsteigen, ist natürlich nicht die Lösung. Aber die dann bei App Engine an die Grenzen stoßen auf die eine oder andere Weise oder denen wirklich Daten verloren gehen, ne, durch dieses Skalieren, für die ist es denn auf jeden Fall jetzt eine gute Alternative.
Ja, auf jeden Fall in den Shownotes unter termfrequenz.de findet ihr die Shownotes, den Link dazu zu Measure Lab.
Genau.
Interessanter Beitrag.
Den hatte ich nicht auf dem Schirm, gut, dass du den gefunden hast.
Ja, bitteschön, da nicht für. Mach ich doch gerne. Ja. Dann bist du auch schon dran.
Ja.
Bisschen Statistik.
Ein bisschen Statistik, ja, es ist eigentlich nur eine Beobachtung. Also ich habe bei Twitter irgendwie gesehen, den Tweet haben wir euch dann auch verlinkt, das heißt irgendwie, ja, die Google Analytics Adaption sinkt. Die Leute haben weniger Google Analytics, es geht prozentual abwärts, es gibt einen Verdrängungsprozess. Dann habe ich mich gefragt, was heißt denn das überhaupt? Und da die Dinge, also die Quelle war BuildWith, kennt vielleicht der ein oder andere, so eine Website, wo man sehen kann, mit welchen Technologien werden Websites, die denn da eben gecrawlt wurden oder wo Daten angeliefert werden oder sonst irgendwas, womit werden die gebaut? So, da kann man dann gucken, wie viele Leute nutzen WordPress, dies, das und sonst was. Und dann kann man eben auch gucken, wie viele Leute nutzen Google Analytics. Und das ist ein ziemlich buntes Sammelsurium, was da drin steckt in dieser Kurve, die in dem Tweet gezeigt wurde. Und was man zum Beispiel auch sieht, ist, GTEC ist aus irgendeinem Grund, also separat aufgeführt, wahrscheinlich, weil man nicht weiß, wofür es dient. So, nachdem es ja jetzt das Google-Tag gibt und man die Daten irgendwo sonst irgendwo hinschicken kann. So, GTEC-Adoption steigt, sieht man zum Beispiel, da geht überhaupt nichts runter. Und das ganze Google Analytics geht halt eigentlich von Universal Analytics getrieben runter. Also wenn es Verdrängungsprozess gibt, meines Erachtens, dann findet der da statt, wo die Leute halt wissen, Universal muss ausgetauscht werden und nicht jeder steigt auf GA4 um. Was ich total nachvollziehbar finde. Mhm. GA4 an sich ist natürlich auf einem sehr langsam ansteigenden, aber trotzdem auf einem steigenden Ast. Ne, man sieht jetzt nicht in irgendeiner Statistik, dass die Leute sich auch schon wieder von GA4 abwenden, was da vielleicht so ein bisschen unterschwellig mit gemeint war, dass die Leute sagen, ja, Adoption sinkt, ne, die Leute sind enttäuscht von GA4. Das ist es, glaube ich, gar nicht, was da drin steckt. Wir haben euch alle Kurven als Links mit in die Shownotes gepackt. Macht euch selbst ein Bild.
Ja. Nee, die Bilder sind schon da, Markus. Muss ich kein Bild machen. Die sind schon da. Man kann sich die Zahlen angucken.
Und verschafft euch selbst einen Eindruck und interpretiert.
Genau.
Ja? Okay. So, wir sind ja nicht so gut im Analytics machen. Wir sind ja eher so gut im Analytics implementieren. Jetzt haben wir uns hier mal auf Glatteis gewagt und mal ein paar Zahlen.
Mal Zahlen angeguckt, Statistik und so. Nee. Okay, aber dann sind wir wieder in unserem Bereich.
Genau, wir sind nämlich eher so Technical-Marketer, oder?
Genau, du hast von der Juliana Jackson was rausgeguckt, die aktuell öfter mal im LinkedIn-Stream erschienen ist, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich jetzt folge oder so. The Technical Marketer Guide hat sie vor wenigen Tagen veröffentlicht, wo sie einfach einen Rundumschlag macht, was man eigentlich alles wissen muss als technischer Marketier, Marketer, Marketerin. Auf jeden Fall vom Webbrowser über HTML und CSS, SEO, Data Collection, Cloud, alles drum und dran ist da drin. Ein relativ langer Beitrag, reißt alles so ein bisschen an. Finde ich ganz gut.
Genau, reißt alles an und verweist dann eben auf Quellen, wo es dann eben in die Tiefe geht oder wo man einen Kurs findet. Oder
wie zum Beispiel Codecademy oder solche Sachen, dass man da nochmal tiefer reingehen kann.
Nach eigener Aussage hat sich viel Arbeit reingesteckt und ich finde, dann sollte man das auch prämieren.
Ja, und deshalb Linkliebe von uns.
Genau, wer gerade eben so ein Einsteiger-Ding braucht oder wissen will, ja, wenn das irgendwie, wenn ich mich ein bisschen breiter aufstellen will und will nicht nur irgendwie Zahlen quetschen oder so, dann könnte man sich ja mal überlegen, was aus diesem Feld denn vielleicht die nächste Spezialisierung werden könnte. Ja. Dann ein reiner Service-Hinweis. Wer bei Cloud Run mit Cloud Functions arbeitet, der kann ja jetzt, nicht bei Cloud Run, bei der Google Cloud Plattform, Entschuldigung, mit Cloud Functions arbeitet, kann ja jetzt statt App Engine auch Cloud Run nehmen, also das eben schon genannte Thema. Und wenn man seine Cloud Functions auf Cloud Run betreibt, dann heißen die Cloud Functions V2.
Warum sollte man das tun? Wofür nutzt du das?
Also ich nutze Cloud Functions V2 noch gar nicht, aber wenn ich nochmal eine schreiben würde und es würde mir in den Sinn kommen, die im Browser zu entwickeln, wie man das bei vielen anderen Plattformen durchaus gut machen kann, dann würde ich auch Cloud Run V2 nehmen, einfach weil ich dann diesen Deploy-Prozess und diesen ganzen Blödsinn, da musst du nicht 5 Minuten warten, sondern du klickst auf den Knopf und kannst dann testen. Das kennt man von Azure, das kennt man von Cloudflare Worker oder sonst irgendwas. Nur bei der Google Cloud Plattform war das im Browser ändern und entwickeln war eigentlich total schwachsinnig. So, also aus diesem reinen Service-Gedanken. Meine Cloud-Function haben nicht viel zu tun, die haben nicht viel Last. Da muss auch App-Engine nicht skalieren oder so, da ist die Plattform für mich völlig wurscht. Aber wenn man jetzt sagt, naja, wenn es eine V2 gibt und bla bla, vielleicht geht die V1 mal weg, ich portiere mal meinen ganzen Kram und dabei sind jetzt so Puppeteer-Scripts, dann könnte man gegen eine Fehlermeldung laufen. Und der gute Justus hat aufgeklärt, was damit auf sich hat und wie man die los wird. Also sehr speziell und sehr anlassgebunden, aber man ist dankbar, wenn man weiß, dass es da eine Lösung gibt. Für die Leute, die jetzt vielleicht auch gerade über Weihnachten sich vorgenommen haben, ihre Cloud-Functions zu portieren oder was auch immer. Man kann ja ganz verrückte Hobbys haben. Mhm.
Was lernst du irgendwas Neues während der Feiertage oder zwischen den Jahren?
Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr noch, aber das ist ja auch schon fast wieder, das erzähle ich dir gleich.
Okay, dann weiß ich schon, was du machen wirst. Finde ich gut. Ja. Das ist übrigens das Ding des Monats im Januar, falls du noch nicht weißt. Das dann, ach, weißt du noch nicht. Der Herr Bär schaut gerade sehr skeptisch
genau.
Oder sehr überrascht, was auch immer. Okay, machen wir erstmal weiter. Erstmal taggen wir CSS-Editoren bei Plausible. Plausible, das einfache Analytics-Tool, kann jetzt auch weitere Events machen.
Ja, die können jetzt eben auch mehr oder weniger über das Verändern von Attributen von einzelnen Elementen auf der Seite mehr oder weniger automatisch Events generieren. Man nimmt dann ein erweitertes Skript, was diese Fähigkeit hat, und dann muss man halt diese Informationen, was hier passieren soll, was ist das für ein Event, wie heißt das und so weiter, die muss man dann halt in sehr kryptischer Form als CSS-Klassen dahinterlegen. Ich finde das ein bisschen hässlich. Jetzt gerade im Vergleich zum Elbwalker, den wir schon ein paar Mal gepriesen haben, wo man dann jetzt immer mit Data-Attributen, wenn man das dann irgendwie braucht, arbeiten kann, dann ist es wenigstens irgendwie valide. Diese Klassen sind nicht unvalide, aber ich könnte mir vorstellen, dass beim nächsten Relaunch irgendjemand aufräumt und sagt, was ist das denn für eine Scheiße, da gehen die ganzen Klassen weg. Wahrscheinlich auch nicht sehr stabil. Aber man kann eben jetzt über Anpassungen, ohne dass man Events senden muss per JavaScript oder so, über Anpassung mehr oder weniger seiner CSS-Klassen von einzelnen Elementen, was oft die einzige Möglichkeit ist in irgendwelchen Homepage-Baukästen oder sowas, dann kann ich vielleicht nicht mehr als irgendwie Klassen anpassen. Da kann ich eben auch ein erweitertes Event-Tracking machen, daraus kann ich mir dann Ziele bauen und so weiter. Insofern, die Idee dahinter finde ich gut, wie es jetzt umgesetzt ist. Es liegt wahrscheinlich so ein bisschen an den Limitierungen der Anfragenden. Allgemein scheint ich bei Plausible, habe ich gerade so ein bisschen das YOLO-Gefühl, ne? So, die haben jetzt auch gerade voll Bock, irgendwie Sachen zu implementieren. Alle naslang feiern die bei Twitter das nächste Feature. Jetzt hat ihnen jemand gesagt, in der Liste der Quellen hätten wir gerne Direct auch drin. Natürlich haben die Leute nicht Direct gesagt, sondern Direct None, ne? Weil das unsere Sprachgebrauch auch ganz normal ist. Quelle Medium, ne? Redet man von Direct None. So, was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt Direct None als Quelle eingebaut. Das heißt, da steht jetzt eben Direct None und darunter steht dann Google und Verweisquellen und sonst irgendwas. Bisschen unschön, aber ist ja egal, besser als Direct überhaupt nicht in der Zahl zu haben.
War es vorher gar nicht dabei? Ich hab mich ja noch nie im
Nein, Elf das war da nie drin. Du hattest einfach nur deine häufigsten Quellen, die standen da drin. So, und dann hast du dich immer gefragt, was ist mit dem Rest? Na gut, der Rest war Direct, ne? So. Aber die Zahl stand da nicht drin in dieser Übersicht.
Okay, ja.
Und das haben sich die Leute da reingewünscht, was ich nachvollziehen kann. Und weil der Wünschende wahrscheinlich aus der Google Analytics Welt gesagt hat, ich kann meinen Direct None nicht finden, haben die jetzt Direct-None da reingenommen. Das heißt, das ist die einzige Quelle, die auch noch ein Schrägstrich-Medium mitbringt.
Auch schön.
Ja. Schön ist es nicht. So, ist halt jetzt drin. Auf der anderen Seite bewegen sich eben auch diese kleinen Tools und versuchen eben so viel an Informationen, was aus der ohnehin ja eingeschränkten Datensammlung im Browser in der Regel so rauskommt, versuchen auch mehr draus zu machen, was ich auch cool finde.
Ja.
Weil bloß, weil ich nur Seitenaufrufe habe und ein paar Events und so, heißt es ja nicht, dass ich nicht eine ganze Menge damit eben auswerten kann.
Mhm.
Und da werden die gerade alle so ein bisschen besser. Nicht nur Plausible, auch die anderen. Ja, Pirsch, Umami, wie sie die alle heißen.
Was hast du da für Zeit, das jetzt alles anzugucken? Mir reicht schon GA4, da kommen genügend neue Sachen und Tests, die ich fahren muss.
Du, ich
zwischendurch muss ich auch arbeiten.
Ich auch, aber ich habe in Real-Life-Projekten tatsächlich auch mit diesen Tools zu tun. Deswegen habe ich da auch Tags für geschraubt für einen serverseitigen Google Tag Manager und so weiter. Also das ist jetzt nicht alles nur, weil ich nicht gut schlafe.
Okay. hätte ja sein können.
So.
Okay. Und dann, wenn du dann noch Zeit hast,
wenn du was dann noch
machst
Zeit
du denn
hast,
dann, Markus? Was machst du denn dann?
Dann habe ich, das ist tatsächlich so ein also wenn ich bei Google wäre, würde ich sagen, so ein 20% Zeitprojekt, ne, wo ich immer vor mir hergeschoben habe, man muss so ein bisschen besser verstehen, was in einem Data Warehouse stattfindet und was ist überhaupt verdammt nochmal ein Data Lake. Und da war ich sehr dankbar, dass man bei Snowflake mehr oder weniger ein sehr umfangreiches Learning-Programm hat. Und mich kriegt man ja mit Badges. Insofern habe ich mit dem ersten Badge angefangen und hatte unheimlich viel Spaß bei diesem Workshop. Die Dinger kosten schon Zeit, so ist es nicht.
8 Stunden war das Standard, glaube ich.
Ja, das stimmt nicht unbedingt.
8 bis 10 stand da.
Wenn man Probleme hat, kann es auch länger dauern. Also ich habe tatsächlich in so einige Probleme, dann ist dann auch so, dann kommt dieser Frustfaktor. Aber es ist dann so schön, wenn man es auch gelöst hat, ne? Nachher.
Ja.
Also dabei lernt man ja auch wirklich was. Also ich kann jetzt so ein bisschen mit Snowflake umgehen, was nicht verkehrt ist, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht brauche. Aber zu wissen, was findet denn überhaupt statt, so welche Aufgaben kann man damit machen, wie kann man Leuten Zugriff, so all dieser Kram, den habe ich mir halt angeschaut und deswegen habe ich dann auch irgendwie 4 oder 5 Badges oder nee, genau, das 5. habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr oder so.
Yeah.
Aber das ist mehr so, das ist dann schon Data Engineering. Das ist schon sehr weit weg von dem, was ich eigentlich wissen wollte. Also diese ersten 4 sind super, kann ich einfach nur empfehlen. Ja.
Also ich wollte zwischen den Jahren eventuell mal das BigQuery von Simo Haver machen. Denke mir, kann ich mal reinmachen, damit ich verstehe, was da passiert.
Ja.
Und ein tieferes Verständnis habe. Weil dann kann ich auch ein bisschen BigQuery lernen.
Finde ich super empfehlenswert. Ich brauche auch nicht BigQuery jeden Tag.
Ja, aber manchmal schon.
Ja, aber manchmal wünscht man sich dabei und dann hat man vielleicht irgendwie Berührungsängste. Nach dem Kurs hast du die nicht mehr.
Ja.
Ja, so.
Ich habe da schon einen Anwendungsfall für. Ich habe so ein Skript, was immer so eine Log-File was schreibt. Und aus Faulheit habe ich einfach mal Google Sheets genommen. Das ist jetzt aber leider voll, das Google Sheets. Das hatte ich dann an Data Studio angeschlossen, oder an Looker Studio, wie es jetzt heißt. Das ist jetzt leider voll. Das zeigt jetzt nichts Neues mehr an. Das finde ich sehr schade. Und dann nehmen wir, vielleicht muss ich auf BigQuery wechseln. Einfach so, weil es Spaß bringt. Mal schauen.
Das habe ich gerade gesehen. Ich habe schlecht sortiert. Ne? Jetzt habe ich dir meinen Blogbeitrag bei dir in der Reihenfolge rein.
Nein, den hatte ich auch reinkopiert. Nee, den hatte ich auch reinkopiert.
Ach so.
Den hatte ich oben drauf kopiert, weil ich nicht gesehen habe. Denn Markus ist fleißig. Markus Bärsch ist jetzt zum Elbwalker geworden, mehr oder weniger. Machst du was mit Elbwalker, um dieses Transportmittel vom, also glaube ich, das ist glaube ich der Grund, du kannst mir sagen, ob es so stimmt, vom Client zum Google Tech Manager Server nicht zwingend das GA4 zu benutzen, sondern dass wir konsentfrei übertragen können, benutzt du dafür Elbwalker, den wir vor, ich glaube, 6, 7, 8 Sendungen mal kurz vorgestellt hatten.
Genau, den hatten wir kurz vorgestellt, dann habe ich den ja auch genutzt im Rahmen meines First-Party-Data-Workshops, den wir hier angeteasert haben, auch in irgendwie der letzten oder vorletzten News-Folge, den es bei YouTube zu sehen gibt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass der Elbwalker viele Stellen zusammenbringt, wo ich irgendwie Probleme mit habe. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, ob GTEC jetzt der ideale Signalgeber ist, wenn man mit dem Server-Side Google Tech Manager zum Beispiel arbeitet. Und die Antwort war ganz klar nein. Und also habe ich auch aus dem Feedback, was gekommen ist auf diesen Workshop, habe ich gesagt, komm, du gehst jetzt diesen Weg einfach mal und nimmst dir den Elbwalker und so wie er jetzt ist, baust das Walker.js irgendwo ein und sendest diesen ganzen Kram mal an den Server-Side Google Tech Manager und sorgst dafür, dass es da einen Client gibt, der den ganzen Käse versteht und am besten so gut übersetzen kann unter bestimmten Voraussetzungen, dass man damit dann auch ein GA4 füttern kann. Das hatte ich rudimentär bis zum Workshop eigentlich schon fertig und habe das dann einfach weiter ausgebaut. Und wie das halt so ist, kommt dann eins zum anderen, dann hat man erst diesen Server-Side Google Tag Manager Client, dann will man die Daten ja aber eigentlich in BigQuery schreiben, dann wird dann noch ein Tag geschrieben, dass die Elbwalker-Events 1:1 irgendwie in BigQuery versenkt. Und dann ist auch noch der Justus Blümer dazugekommen, weil der nämlich genauso wie ich angefangen hatte, irgendwelche Tags und Clients und so weiter schon zu basteln. Und jetzt ist da eine eigentlich ganz runde Lösung draus geworden, die wir auch ergänzt haben noch um Tags für den ganz normalen Google Tag Manager, um von da aus zum Beispiel dann per Tag-Vorlage Events zu senden, statt das per JavaScript machen zu müssen. Und der Alexander vom Elbwalker ist auf der anderen Seite halt hingegangen und hat in seiner neuen Version ganz viele Dinge dann noch eingebaut, die es uns einfacher machen, diesen Kontext zu nutzen, ohne so extra viele Extrawürste zu backen.
Ja, und darum habe ich entschieden, Markus, dass wir es in aller Tiefe als Ding des Monats im Januar mal besprechen.
Können wir
mal. Da werde ich dich ausquetschen, was genau das ist, wie was da passiert, wie man es einsetzen kann.
Jetzt verstehe ich das. Ja, können wir machen. Ja.
Finde ich nämlich spannend. Ich finde das toll. Ich finde es spannend.
Ja, geplant dazu ist auch schon ein Video, weil der Blogbeitrag an sich dann
Netflix-Serie.
Ja, oder Netflix-Serie. Der Alexander selber macht ordentlich Urlaub bis 15. Januar. Das heißt, wir machen das wahrscheinlich ohne den oder wir warten, bis der wieder da ist. Ja. Aber ja, ich habe viel Zeit halt mit dem Elbwalker verbracht und da ist eine ganze Menge bei rausgekommen. Ich glaube, dass das nicht verkehrt ist. Es gibt bei mir jetzt auch im Kundenbereich ein Real-World-Project, wo wir genau das jetzt auch schon einsetzen. Ne? Also deswegen sagte ich, da kamen halt gerade ganz viele lose Enden kamen zusammen und dann habe ich mich da hingesetzt und ganz viel Zeit mit Knoten.
Ja, knüpfen. Könnte ich auch gebrauchen in einem Aktionprojekt, aber da sind wir am Abschluss und das war genügend Arbeit, da alles übereinzubekommen. Das heißt, da haben wir auch die ganzen Conversions von allen Netzwerken versucht, in der online reinzubekommen in den Tech-Manager-Server.
Genau. Ja, da das Ding hatte ich eigentlich so weit, wie es war, hatte ich es mitgenommen ins Measure Camp Brüssel, deswegen, um das aufzuklären, noch aus dem Housekeeping, habe das da vorgeführt. Das hat wirklich das gut angekommen, aber alle Leute, die danach zu mir gekommen sind, haben gesagt, ja, ich kann das nicht benutzen, wenn ich im Google Tag Manager nicht irgendwelche Tags habe, die ich dann nutzen kann. Ja, ich möchte mein bestehendes Tagging benutzen, ich möchte meine bestehende Trigger nutzen, ich möchte einfach nur Tags austauschen und fertig. Mhm. Und deswegen ist da einfach noch ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen. Aber das Ergebnis, finde ich, ist jetzt ziemlich rund. Gut, letzter Punkt.
Wie letzter Punkt?
Letzter Punkt vor der Simo-Ecke.
Ja, die aber gar keine Simo-Ecke ist.
Nein,
aber
stimmt.
Da kommen wir gleich. Okay, also erstmal, die Sessions sind tot, es leben die Sessions.
Lukas genau.
Oldenburg hat sich Gedanken gemacht, so von wegen, hey, die Sessions sind tot. Er behauptet, GR4 behauptet, Sessions sind tot, weil das einfach zu zeitaufwendig zu berechnen ist. Was ja auch immer ein Problem war in Google Analytics, tatsächlich auch in Universal. Der Session-Stitcher war ja nicht immer so geil, darum haben sie es jetzt ja einfach gemacht, die Sessions. Aber er hat sich Gedanken gemacht, was ist jetzt sinnvoll, was ist nicht. Und hat dann ist das Konzept des Timeframe of Intent, fand ich sehr schön. Was eigentlich ganz schön wäre, wenn es das geben würde. Ja, und darum geht es in einem Blogpost, dass wir Sessions wohl nicht loswerden, weil die durchaus Sinn ergeben, weil man durchaus dadurch Sachen zusammenfasst.
Genau, das Ganze fing auch ganz harmlos an. Vergangene Woche Freitag im Analytics Pioneers Training, wo jemand dann gefragt hat, da ging es um das Measurement-Protokoll und dann gesagt, wenn du was sehen willst in Reports, musst du eine Session-ID mitsenden, bla bla. Und dann kam irgendwie so die Diskussion auf, brauchen wir denn überhaupt noch Sessions? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Dann habe ich flapsig sowas gesagt wie, naja, ich glaube, hauptsächlich braucht der Marketer eine Session, sonst weiß er nicht, wie er seine Kanalattribution irgendwie hinkriegt. Und da ist so ein bisschen diese Diskussion draus geworden, dann, ob wir eine Session brauchen oder nicht. Und daraus ist der Blogpost entstanden. Fand ich ganz interessant.
Ja, aber da muss man ja, aber Kanalattribution in GR4 ist ja nicht mehr auf Session-Basis. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Das ist ja auf hier Event-Basis. Also da brauchen wir tatsächlich auch, da brauchen die Marketer erst recht keine Sessions mehr.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, was ich sagen wollte. Egal. Auch jenseits
von GA4 betrachtet. Aber ja, ich glaube, der durchschnittliche Marketer braucht seine Session-basierten Kanalzuordnungen.
Genau. Ja, sei denn, er nimmt das MMM, ne? Macht.
Super Hit gerade. MMM ist gerade hier, wir reden hier nicht von MMA, nicht von Martial Arts, sondern wir reden hier tatsächlich von
Marketing Mix Modeling.
Ja.
Und,
ich dachte, das wäre tot.
Dachte ich auch, und dann kommst du da aus allen Ecken hervorgekrochen. Exemplarisch habe ich euch eine Podcast-Folge hier noch eingerückt, in die Shownotes mit drunter gepackt.
Ja.
Aus dem Live After GDPR-Podcast, den ich sowieso sehr gut finde. Und
da, hätte ich noch
da war dann
Podcast.
So MMM jetzt als Lösung für das Thema. Wir erheben ja gar keine Daten, wir schmeißen nur vorne was rein, packen hinten was raus und dann ist es alles in Ordnung. Was wir da an Variablen haben für das Modell, aber hört es euch einfach an.
Ja, wobei ich hätte da auch einen deutschen Podcast zu, wo du das gerade sagst. Hm. Und zwar bei OMR Education, da war von Project A die CMO, wenn ich mich richtig erinnere.
Dann kannst du uns das ja als spontane Podcast-Empfehlung hier noch in die Shownotes reinballern und dann nehme ich das mit auf.
Das war doch da, oder? Ich glaube schon.
Möchtest du jetzt weitersuchen oder machst du es nach?
Ich würde am liebsten weitersuchen.
So, dann rede ich so lange schon mal so ein bisschen über die Simo-Ecke. Mach ich einfach ohne
nicht.
Dich weiter und du kannst ein bisschen suchen. Die
nicht.
Simo-Ecke
ich
ist nämlich
rein. Ich pack's rein. War eine tolle Folge. So, jetzt bin ich wieder voll bei dir.
Wunderbar.
Mein Fokus wieder geändert, komplett jetzt bei dir. Und bei euch natürlich, da draußen an den Rundfunkgeräten.
Die Nicht-Simo-Ecke, weil wir einen Guest-Post in der Simo-Ecke haben.
Ja, apropos, wann hat Tracken eigentlich die Vokale verloren?
Keine Ahnung.
Hast du es mitbekommen?
Nein, nee.
Okay, ich dachte, wir hätten schon drüber gesprochen, ich hätte wieder vergessen oder so. Tracken hat jetzt keine Vokale mehr.
Nee. Die halten jetzt nur noch Tracken.
Ja.
Das
nicht stolpern. Denn das ist ein Guestpost im Blog von Simo Ahava von einem Trecken-Mitarbeitenden.
Genau. So, nichtsdestotrotz ist es in aller Tiefe erklärt, worum es geht und wie man es umsetzt. Also durchaus, wie immer bei Simo im Blog, so eine Anleitung.
Ja.
Stilistisch durchaus passend.
Ja.
Die Frage ist, ob man das nachbauen sollte oder nicht. Es geht darum, wie man sich ein Mittel baut, wie man ausgewählte, zum Glück wenigstens noch ausgewählte Klicks auf der eigenen Website klassifiziert als interner Link, Navigationsklick, tralala, jeder Klick, eben an sein Google Analytics sendet. und wie man dann daraus tatsächlich irgendwie was machen kann, einschließlich diese, ich höre das relativ häufig, können wir nicht irgendwie alle Navigationsklicks vermessen und daraus eine Heatmap machen? Und meine Antwort ist in der Regel, wollen wir, wenn wir eine Heatmap haben wollen, nicht ein Heatmap-Tool einbinden? Aber so, hier wäre jetzt vielleicht eine Alternative, dass man sagt, wir senden diesen ganzen Kram auch an Google Analytics, um dann daraus irgendwie unsere Schlüsse zu ziehen oder nicht. Ich fürchte halt nur einmal, wenn man sowas implementiert, dann bleibt das 6, 7 Jahre lang, bis es irgendwann endlich jemand pausiert und genutzt wird es genau 2-mal.
Ja, aber die Idee finde ich, also den anderen finde ich echt gut.
Die Idee ist cool, genau.
Weil es ist halt ganz, es ist nicht ein Click-Event, es ist nicht erst ein neuer Event, neuer Tag oder so, sondern Informationen werden im Page mitgeschickt.
Ja.
Das finde ich voll geil, weil da sind sie auch gut aufgehoben. Dann weiß ich, woher die kamen, war es ein Reload der Seite, also auch solche Sachen werden erfasst, ist die Landingpage. Das finde ich super.
Also ich finde es super, weil es datensparsam ist, ne? Man baut jetzt nicht nochmal extra Click-Events für es findet sowieso Navigation statt, Herrgott, ne? So, und das nächste Ding löst ein Event aus und so.
Ja.
Aber das finde ich auch schon sehr smart, wie es gelöst ist. Also ich will es nicht kleinreden. Die Frage ist halt immer nur, ist Google Analytics der richtige Platz, um diese Fragen zu beantworten, oder sucht man sich lieber ein Tool, was eigentlich dazu gedacht ist? Weil die Fragen, die dahinter stecken, sind ja oft ganz banal. So, funktioniert unsere Bühne, funktioniert dies oder das oder sonst noch was?
Ja.
Die Antwort hat man normalerweise nach 7 Tagen Hotjar oder so.
Ja, wobei ich bin ein bisschen kribbel den Finger, wenn ich es nicht mal ausprobiere. Ist ein bisschen viel Aufwand. Ich habe die Tage erst wieder, war ich mal auf einer Webseite, wo wir vor Jahren implementiert haben, da läuft immer noch sowas, wo ich denke, hätte man schon langsam pausieren können, guckt sich eh keiner an, die vielen Events, die wir schicken.
Also ich bin froh und dankbar für diesen Post, weil ich einen ganz speziellen Kunden im Kopf habe, der das im Moment auf ganz andere Weise löst. Und wo ich denke, das können wir damit eigentlich viel eleganter und vollumfänglicher machen.
Ja, allein die Idee mit dem Page mitschicken finde ich super.
Ja, das stimmt. So, also das dazu, bloß weil es ein Guestpost ist, heißt es nicht, dass man das nicht ernst nehmen sollte. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee unter den oben genannten Voraussetzungen.
Ja, finde ich sehr, sehr cool.
So. Aber es ist hier eben nicht nur erklärt, wie man es implementiert, sondern auch, was man mit den Daten nachher machen kann. Insofern
ganz voll. Das ist sehr, sehr
löblich.
Sehr wichtig.
Und mehr hatten wir nicht.
Mehr News sind alle. Ist Weihnachtszeit. Ich habe viel gefunden zu GR4 und wie mache ich dieses und jenes und folgendes, wo ich denke, das müssen wir jetzt hier nicht extra erwähnen. GR4 ist toll. Wer dazu mehr wissen möchte, gerne mir auf LinkedIn folgen. Ich poste nahezu täglich da ein neues Feature, was es so wichtig ist und so.
Aber wir sind uns ja schon selbst damit auf den Keks gegangen mit diesen Unmeldungen, die wir dann auch bei uns in den News hatten, so Google Analytics 4 kann jetzt auch Zeitdimensionen und alles, hurra! Und ich habe eben im Vorfeld hier auch schon so flapsig gesagt, nee, die lassen wir jetzt einfach künftig immer weg, weil das ist auch so genau das, wo wir früher mal so auf die Adobe-Leute lächelnd hinuntergeschaut haben, gesagt haben, guck mal, die kriegen jetzt auch eine sekundäre Dimension oder sonst irgendwas, weißt du? Wo wir dann gesagt haben, das haben wir schon längst. Und jetzt fangen wir an, die Features zu feiern, von denen wir erwarten würden, dass die eigentlich schon längst da sein müssten, und bloß weil sie jetzt kommen. Und dann sind es dann noch die falschen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, das zu feiern.
Ja, naja, aber wir können doch noch feiern den Landing Pages Report.
Ja.
Der offiziell dazugefügt wurde, wo ich denke, den kann sich jeder in 10 Minuten Maximum selber da reinbasteln. Den hätte es nicht von oben herab reingeschießen müssen.
Das meinte ich mit die falschen Sachen.
Ja.
Alles wird gut. Also, okay. wir sind ja kurz vor Weihnachten. Jetzt nicht hier auf so einer Meckernote irgendwie.
Nein, Weihnachten.
Weihnachten. Haben wir noch mehr Termine außer Weihnachten?
Nee, reicht.
Nicht viel, ne? So, irgendwann ist die SMX München, die ist ja nur als Platzhalter drin, wenn wir jetzt darauf hinweisen, hab das vergessen bis März. Machen wir nächstes Jahr. Superweek. Jemand von euch da? Also du nicht, ich nicht. Aber vielleicht ihr da draußen. Genau. Lasst es uns wissen und seid gewiss, dass ich neidisch bin. Das war's.
Das war eine schnelle Folge dieses Mal.
Genau, mit verlabern und noch irgendwie einen Link raussuchen, gerade mal so ein halbes Stündchen, gar nicht wild.
Das ist gut. Dafür wird die nächste Folge länger, vielleicht wird es eine Marathonfolge. Ich möchte immer noch eine Marathonfolge daraus machen, dass wir alle Fragen beantworten. Markus ist da so ein bisschen dagegen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen und wie wir es technisch umsetzen, dass wir euch live einspielen können und nicht
ein Vielleicht sind das auch alles Ja-Nein-Fragen, dann sind wir in 5 Minuten durch.
Das ist gut. Also, bei einigen haben wir auch schon gedacht, oh, das ist echt schwierig zu beantworten. Ja.
Da weißt du Bescheid. Deswegen wird es wahrscheinlich mehr als eine. Aber wir werden sehen. Also ich habe das jetzt mal Projekttitel für das Ding des Monatsfolge ist FAQ Part 1.
Vielleicht müssen wir auch Timeboxing machen bei den Fragen. Maximale Antwortzeit.
Ja, können wir auch machen.
Dass wir dann nicht zu sehr in.
Wir lassen uns was einfallen und genau. Ihr werdet es hören.
Ja.
Wenn es gut läuft, nächste Woche.
Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, gerne auf termfrequenz.de im Bereich Beyond Patches bei dieser Folge. Es ist Folge Numero, Markus?
Weiß ich nicht. Also ich weiß, wie es mit der Staffelnummerierung ist, aber wie weit wir
jetzt die 100 reicht. Gekommen also, sind, Nummer 4.45.
Ja, genau, 4.45, also die 45. Folge der vierten Staffel, völlig willkürlich gewählte Staffeln. Vielleicht fangen wir irgendwann mal eine fünfte an, schauen wir
ja.
mal.
Dann gerne auch iTunes-Bewertungen, 5 Sterne oder 4 Sterne oder was ihr auch wollt, gerne hingeben und ansonsten schreibt uns gerne auf LinkedIn oder wo ihr auch immer uns treffen mögt.
Genau, 1-Sterne-Bewertung bitte nur per E-Mail an podcast@analytrix.de.
Ja,
wir das war's von uns. Aus.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer legendären nächsten FAQ-Folge. Oder Aua war das doch. Ask us anything.
Genau, Aua.
Aua.
So
okay,
Aua
bis dann. Ciao.